Einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands. Diese Niederlage ist entscheidend für die ganze spätere staatliche und ideologische Entwicklung Deutschlands. In der Terminologie der damaligen Zeit heißt die Fragestellung in Bezug auf das Zentralproblem der demokratischen Revolution Einheit durch Freiheit oder Einheit vor Freiheit. Oder in Bezug auf das konkrete wichtigste Problem der Revolution in Bezug auf die künftige Stellung Preußens in Deutschland. Da heißt es, Aufgehen Preußens in Deutschland oder Verpreußung Deutschlands? Die Niederlage der 48er Revolution führt zur Lösung beider Fragen im letzteren Sinn. Die siegreiche Reaktion hätte zwar große Lust gehabt, einfach zum Status quo vor 48 zurückzukehren, dies war jedoch objektiv ökonomisch und sozial nicht möglich. Die preußische Monarchie musste sich umgestalten und zwar, wie Engels wiederholt hervorgehoben hat, in der Richtung auf die Schaffung einer bonapartistischen Monarchie. Scheinbar entsteht damit eine Parallelität zwischen der Entwicklung Frankreichs und Deutschlands. Scheinbar holt damit die deutsche Entwicklung politisch die französische ein. Aber nur scheinbar. Denn der Bonapartismus ist in Frankreich ein reaktionärer Rückschlag, an dessen Anfang die Juni-Niederlage des französischen Proletariats steht und dessen schmählicher Zusammenbruch dann zur glorreichen Kommune von 1871 führt. Und mit der Dritten Republik lenkt Frankreich wieder in den normalen Weg der bürgerlich-demokratischen Entwicklung ein. Dass Deutschland Bismarck ist, wie Engels richtig zeigt, vielfach eine Kopie des bonapartistischen Frankreich. Engels weist aber zugleich sehr entschieden darauf hin, dass die bonapartistische Monarchie in Preußen und Deutschland ein Fortschritt im Vergleich zu den Verhältnissen vor 48 gewesen ist. Objektiv ein Fortschritt, in dem im Rahmen dieses Regimes die ökonomischen Forderungen der Bourgeoisie erfüllt wurden, in dem ein freierer Weg zur Entfaltung der Produktivkräfte eröffnet wurde. Aber diese ökonomischen Fortschritte wurden ohne siegreiche bürgerliche Revolution verwirklicht. Die entstandene nationale Einheit bestand in einer Verpreußung Deutschlands, wobei sowohl die adlige Bürokratie wie alle Vorrichtungen zur Sicherung ihrer unversehrten politischen Hegemonie, Dreiklassenwahlrecht in Preußen und so weiter, sorgsam aufbewahrt wurden. Das allgemeine Wahlrecht für das Reich blieb bei der vollständigen Machtlosigkeit des Parlaments nur eine scheinkonstitutionelle, scheindemokratische Kulisse. Darum konnte Marx in der Kritik des Gotha-Programms das national vereinigte Deutschland mit Recht als, Zitat, einen mit parlamentarischen Formen verbrämten, mit feudalem Beisatz vermischten, schon von der Bourgeoisie beeinflussten, bürokratisch gezimmerten, politisch gehüteten Militärdespotismus bezeichnen. Wir haben eine der wichtigsten Schwächen der Revolution von 1848 im Mangel an demokratischer Erfahrung und Tradition erblickt. Im Fehlen einer demokratischen Erziehung der Massen und ihrer ideologischen Wortführer durch große innere Klassenkämpfe. Es ist verständlich, dass die Ereignisse nach 1848 die Bedingungen der bonapartistischen Monarchie, die Schaffung der deutschen Einheit von oben, durch preußische Bajonette ebenfalls keine günstige Bedingung für die Entstehung revolutionär-demokratischer Traditionen, für eine revolutionär-demokratische Erziehung der Massen geboten haben. Das deutsche Parlament war infolge seiner Machtlosigkeit von vornherein zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Und da es keine einzige bürgerliche Partei gab, die nicht auf dem Boden des Kompromisses mit der bonapartistischen Monarchie gestanden hätte, waren die außerparlamentarischen Massenkämpfe, soweit sie überhaupt entstehen konnten, ebenfalls zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Die wenigen wirklichen Demokraten, die aus der Zeit vor 48 übrig geblieben waren, blieben isoliert, einflusslos, konnten keinen demokratischen Nachwuchs erziehen. Das Schicksal Johann Jacobis, der als überzeugter kleinbürgerlicher Demokrat ohne eine Spur von sozialistischen Anschauungen zu besitzen, aus Verzweiflung und Protest vorübergehend ein sozialdemokratisches Mandat annahm, mit dem er dann nichts anfangen konnte, ist für diese Lage der wenigen konsequenten bürgerlichen Demokraten in Deutschland bezeichnend. Ein nicht unwichtiges ideologisches Hindernis für die Entstehung demokratischer Traditionen in Deutschland war die immer stärker einsetzende, groß angelegte Fälschung der deutschen Geschichte. Auch hier können wir die Details nicht einmal andeuten. Es handelt sich, ganz kurz gefasst, um eine Idealisierung und eine Verdeutschung der zurückgebliebenen Seiten der deutschen Entwicklung, das heißt um eine Geschichtsschreibung, die gerade den zurückgebliebenen Charakter der deutschen Entwicklung als besonders glorreich, als besonders dem deutschen Wesen entsprechend verherrlicht, die alle Prinzipien und Ergebnisse der bürgerlich-demokratischen und revolutionären Entwicklung im Westen als undeutsch, als dem Charakter des deutschen Nationalgeistes widersprechend, kritisiert und ablehnt. Und die Ansätze zu fortschrittlichen Wendungen in der deutschen Geschichte, der Bauernkrieg, der Mainzer Jakobinismus, bestimmte demokratische Tendenzen im Zeitalter der Befreiungskriege, plebejische Reaktionen auf die Julirevolution in der Revolution von 1848, werden entweder vollständig totgeschwiegen oder so verfälscht, dass sie vor den Lesern als abschreckende Ereignisse stehen sollen. 1848 heißt nunmehr in der deutschen bürgerlichen Terminologie das tolle Jahr. Dagegen erstrahlen die reaktionären Perioden der deutschen Geschichte in Glanz und Glorie. Diese Umstellung beschränkt sich jedoch nicht auf die Tatsache der Geschichte, auf ihre Auswahl und Behandlung, sondern beeinflusst in verhängnisvoller Weise die Methodologie der Gesellschafts- und Geschichtswissenschaft. Ja, weit darüber hinaus das ganze gesellschaftliche und geschichtliche Denken in Deutschland. Kurz zusammengefasst kann man sagen, nach den Versuchen der Zeit vor 48, Gesellschaft und Geschichte in ihrer vernunftgemäßen Gesetzlichkeit zu begreifen, es genügt, wenn wir dabei auf Hegel hinweisen, entsteht eine neue Welle des historisch-sozialen Irrationalismus. Dieser war schon in der Romantik und ihren Nebenzweigen stark entwickelt, wurde zur herrschenden Strömung, aber erst nach der Niederlage der 48er Revolution. Hier kommt es weniger auf die methodologische und wissenschaftliche Charakteristik dieser Strömung an. Wir werden sehen, dass der Irrationalismus der imperialistischen Periode, wenn er auch hier zahlreiche Anknüpfungspunkte findet, doch etwas wesentlich Neues repräsentiert als auf ihre Wurzeln im gesellschaftlichen und politischen Leben Deutschlands. Das allerwesentlichste Motiv ist die auch durch die Revolution von 1848 keineswegs erschütterte Untertanenpsychologie des durchschnittlichen Deutschen, auch des sonst noch so hochstehenden Intellektuellen. Wir haben gesehen, dass die großen Umwälzungen zu Beginn der Neuzeit, die die Grundlage für die demokratische Entwicklung im Westen gelegt haben, in Deutschland mit der jahrhundertelangen Fixierung kleinlicher Tyranneien endeten. Dass die deutsche Reformation eine Ideologie der Unterwürfigkeit ihnen gegenüber begründet hat. Weder die Kämpfe um die Befreiung von der napoleonischen Herrschaft noch 1848 konnten hieran etwas Wesentliches ändern. Und da die Einheit der deutschen Nation nicht auf revolutionärem Wege, sondern von oben geschaffen wurde, nach den Geschichtslegenden durch Blut und Eisen, durch die Mission der Hohenzollern, durch das Genie Bismarck, blieb diese Seite der deutschen Psychologie und Moral so gut wie unverändert bestehen. Es entstanden Großstädte anstelle der oft halb mittelalterlichen Städtchen. An die Stelle des Krämers, des Handwerkers, des kleinen Unternehmers trat der Großkapitalist mit seinen Agenten. Die Kirchtumspolitik wurde von einer Weltpolitik abgelöst. Die Untertänigkeit des deutschen Volkes seiner Obrigkeit gegenüber erlitt in diesem Prozess sehr geringfügige Änderungen. Der Hässling in Heinrich Manns Untertan unterscheidet sich nur durch Aggressivität nach unten, nicht im Servilismus nach oben von den bürgerlichen Helden Gustav Freitags. So ist die 1919 veröffentlichte Charakteristik von Hugo Preuß mit den selbstverständlichen zeitgeschichtlichen Variationen für das deutsche Volk im ganzen 19. und 20. Jahrhundert gültig. Zitat: Das regierbarste Volk der Welt, das sind die Deutschen. Im Sinne eines regen und rührigen Volkes von durchschnittlich hoher Tüchtigkeit und Intelligenz mit entwickelter kritischer Neigung zum Resonieren. Eines Volkes jedoch, das in öffentlichen Dingen nicht gewohnt noch gewillt ist, spontan ohne oder gegen den Willen der Obrigkeit zu handeln, das sich daher vortrefflich eingliedert und unter obrigkeitlicher Leitung fast so handelt, als ob es nur seinen eigenen Gemeinwillen ausführte. Diese Organisierbarkeit in Verbindung mit jenen tüchtigen Eigenschaften bietet denn in der Tat ein unvergleichlich gutes Material für eine Organisation, deren reinster Typus doch die militärische ist. Soweit das Zitat von Treitschke, weiter im Text von Georg Lukasch. Hier ist die unmittelbare, subjektive Quelle des vorimperialistischen deutschen Irrationalismus. Während die demokratischen Völker des Westens im Großen und Ganzen Staat, Staatspolitik usw. so weitgehend als ihr eigenes Werk betrachten, von ihnen Rationalität fordern, in ihnen ihre eigene Rationalität wiederfinden, ist dieses Verhalten in Deutschland wieder im Großen und Ganzen völlig entgegengesetzt. Das Axiom der deutschen Geschichtsschreibung, Männer machen die Geschichte, ist nur die historisch-methodologische Kehrseite der preußisch-bürokratischen Auffassung vom beschränkten Untertanenverstand, von der Proklamation nach der Schlacht von Jena, die da heißt, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. In beiden Fällen ist es die Obrigkeit allein, die handelt, und zwar auf der Grundlage einer intuitiven Auffassung an sich irrationeller Tatbestände. Der gewöhnliche Sterbliche, der Massenmensch, der Untertan ist entweder der willenlose Handlanger oder das Objekt oder der staunende Betrachter dieser Handlungen, der dafür einzig Berufenen. Die prinzipienlose Realpolitik Bismarcks hat durch ihre Anfangserfolge bis zur Reichsgründung sehr weitgehend zur Entwicklung dieses Irrationalismus beigetragen. Die Sterilität und die Misserfolge seit der Reichsgründung erscheinen als irrationale Tragödie, falls sie nicht in Erfolge, erreicht durch genial-realpolitische Ausnutzung irrationeller Konstellationen, umgedichtet wurden. Die Periode des offenen und aggressiven deutschen Imperialismus unter Wilhelm II. Wird von ihren Verehrern mit der genialen Persönlichkeit des Kaisers, von seinen Kritikern damit erklärt, dass Bismarck keinen ebenbürtigen Nachfolger hinterlassen habe. Diese weit verbreiteten Tendenzen der durchschnittlichen deutschen Geschichtsbetrachtung werden verstärkt durch die Publizistik jener Kreise, die ihre Interessen durch eine Parlamentarisierung Deutschlands gefährdet sehen und deshalb das persönliche Regime der Hohenzollern, in Wirklichkeit die unkontrollierte Herrschaft der Zivil- und Militärbürokratie, als den allein heilsamen Weg des deutschen Volkes propagieren. Es ist klar, dass die Möglichkeit der weiten Verbreitung solcher Anschauungen durch die Art der deutschen Reichsgründung wesentlich verstärkt wurde. Mit dieser Entwicklung eng verbunden ist der Kampf der deutschen Geschichtstheorie und Geschichtsschreibung gegen die Konzeption eines rationell erfassbaren Fortschritts. Wir wissen, dieser Kampf ist ein allgemeiner, der, wie wir später detailliert sehen werden, auf dem Boden des niedergehenden, ja bereits auf dem des innerlich problematisch gewordenen Kapitalismus notwendig entsteht. Also eine internationale Erscheinung. Das Spezifische an der deutschen Entwicklung ist nur, dass diese Tendenz viel früher, viel entschiedener hervortritt als in irgendeinem anderen Land. Diese Besonderheit der deutschen geistigen Entwicklung, dass sie vor allem in Schopenhauer und Nietzsche, aber auch in Spengler, Heidegger und so weiter, die führenden Denker der radikal reaktionären Einstellung zur Wirklichkeit liefert, werden wir später auf ihre philosophischen Prinzipien und Folgen hin ausführlich untersuchen. Jetzt haben wir es mit der primären, elementaren gesellschaftlich-geschichtlichen Grundlage zu tun. Diese ist die merkwürdige, gleichzeitige, in der Wirklichkeit untrennbare Einheit der zeitgemäßen und unzeitgemäßen Momente in der geschichtlich-gesellschaftlichen Struktur und Entwicklungsrichtung Deutschlands. Solange Deutschland einfach ein ökonomisch wie sozial zurückgebliebenes Land war, das jedoch geistig zum ebenbürtigen Partner, ja auf gewissen Gebieten zum geistigen Führer der bürgerlichen Welt emporwuchs, entstand aus dieser Lage die Vorbereitungsideologie der demokratischen Revolution in Deutschland. Deutsche Dichter und Denker von Lessing bis Heine, von Kant bis Hegel und Feuerbach. Freilich entstand schon damals in der Romantik und ihren Nebengewächsen eine Idealisierung der deutschen Zurückgebliebenheit, welche, um diese Position zu verteidigen, gezwungen war, den Weltlauf radikal irrationalistisch aufzufassen und den Begriff des Fortschritts als eine angeblich oberflächliche, platte und irreführende Konzeption zu bekämpfen. Hierin ist Schopenhauer am weitesten gegangen. Dies erklärt sowohl seine völlige Wirkungslosigkeit vor 1848 wie seine Weltwirkung nach der Niederlage dieser Revolution. Mit der Reichsgründung, ja bereits auch mit der Zeit ihrer Vorbereitung, komplizieren sich die objektiven Grundlagen dieser Probleme. Deutschland hört von Jahr zu Jahr mehr auf, ein ökonomisch zurückgebliebenes Land zu sein. Im Gegenteil. In der imperialistischen Periode überflügelt der deutsche Kapitalismus den bisher in Europa führenden englischen. Deutschland wird, neben den Vereinigten Staaten, das höchst entwickelte, typischste kapitalistische Gebiet der Welt. Gleichzeitig jedoch, wie wir gesehen haben, verfestigt sich seine demokratisch zurückgebliebene soziale und politische Struktur. Als da sind Agrarverhältnisse, Scheinparlamentarismus, persönliches Regiment des Kaisers, Überreste des territorialen Kleinstaatenwesens und so weiter und so fort. Damit reproduziert sich der Widerspruch der früheren Stadien auf einer zugleich höheren und qualitativ neuen Stufenleiter. Abstrakt sind für die Aufhebung dieses Widerspruchs zwei Wege vorhanden. Der eine ist die Forderung, dass die soziale und politische Struktur Deutschlands sich seiner ökonomischen Entwicklung angleiche. Dabei kann diese Forderung in revolutionärer Weise erhoben werden. Es kann die Aufgabe gestellt werden, dass endlich die Vollendung der demokratischen Revolution in Deutschland zu vollziehen sei. So hat Friedrich Engels in seiner Kritik des Erfurter Programms der deutschen Sozialdemokratie die Frage gestellt. Es kann aber auch vom Standpunkt eines wirklich und innerlich zeitgemäßen deutschen Imperialismus die Angleichung des politischen Überbaus ohne Antasten der sozialen Struktur an die bewährten und sich stets Deutschland gegenüber bewährenden Formen der westlichen parlamentarischen Demokratie erstrebt werden. Wir werden sehen, dass dies die ziemlich isolierte Position Max Webers war. Sie hat, mutatis mutandis, eine gewisse Ähnlichkeit mit den Bestrebungen von Scharnhorst und Gneisenau, die die militärischen Errungenschaften der Französischen Revolution in ein reformiertes Altpreußen einzuführen bestrebt waren. Da aber das so gegebene widerspruchsvolle Verhältnis zwischen Ökonomie und Politik in Deutschland die Entfaltung des deutschen Kapitalismus nicht verhinderte, hier ist eben der preußische Weg der Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland handgreiflich erfassbar, entstand notwendigerweise eine Ideologie der gedanklichen Verteidigung dieses Widerspruchs zwischen ökonomischer und politischer Struktur Deutschlands als einer höheren Entwicklungsstufe, als einer besseren Entwicklungsmöglichkeit im Vergleich zum demokratischen Westen. Es ist klar, dass diese Verteidigung wieder im Irrationalismus ihre philosophische Stütze suchen musste. Dabei können natürlich die verschiedenartigsten Konzeptionen entstehen, deren Vielheit historisch und philosophisch zu analysieren, ja auch nur aufzuzählen, den Rahmen dieser Betrachtungen sprengen würde. Wir verweisen daher nur auf einige der hier entstandenen typischen Theorien. Man kann mit positiven oder negativen Vorzeichen, begeistert, ablehnend oder resigniert, den Kapitalismus als Schicksal auffassen. Es sei nur auf Treitschkes Darstellung der Entstehung des Zollvereins hingewiesen. Der hochentwickelte deutsche Kapitalismus erhält dadurch die Bewertung eines irrationalen Schicksals und der Träger des anderen, ebenfalls, aber im anders bewerteten Sinne irrationalen Prinzips, der deutsche Staat, erhält die Aufgabe auf der Grundlage rein persönlicher, also wieder irrationaler, Beschaffenheit des Herrschers, dem blinden Schicksal der Wirtschaft einen Sinn zu verleihen. Oder es wird dem Staat in der deutschen Form der Staatlichkeit das heilsame, irrationale Gegengewicht gegen jene ungesunde, lebenertötende Rationalität, die die kapitalistische Wirtschaft repräsentiert, zugeschrieben und so weiter und so fort. In allen solchen Konzeptionen ist eine Polemik gegen den allgemeinen bürgerlichen Fortschrittsbegriff der westlichen Demokratien enthalten. Die Ablehnung des Gedankens, dass die Herausentwicklung von Staat und Gesellschaft aus den feudalen Formen, ihre zunehmende Anpassung an die Forderungen des Kapitalismus, man denke an die Soziologie Herbert Spencers, einen Fortschritt bedeute. Im Gegenteil, die deutsche Entwicklung wird gerade deshalb als die höhere bewertet, weil sie infolge der Konservierung älterer, nicht rationaler Herrschaftsformen Probleme verschiedener Art, ethische, kulturelle und so weiter lösen kann, die für Gesellschaft und gesellschaftliches Denken des rational orientierten Westens unlösbar bleiben müssen. Es versteht sich von selbst, dass dabei das wirksame Bekämpfen des Sozialismus die ausschlaggebende Rolle spielt. Irrationalismus und Fortschrittsfeindlichkeit gehören also zusammen. Sie sind gerade in diesem Zusammen die wirksame ideologische Verteidigung der sozialen und politischen Zurückgebliebenheit des sich rapide kapitalistisch entwickelnden Deutschland. Und es ist ohne weiteres klar, dass die hier skizzierten weltanschaulichen Voraussetzungen der deutschen Geschichtsauffassung einen entscheidenden Einfluss auf jene Fabrikation von Geschichtslegenden hatten, über die wir früher sprachen. Die Schwäche der demokratischen Bewegung in Deutschland zeigt sich auch darin, dass sie dieser ideologischen Verfälschungskampagne größten Stils nichts Eigenes, keine wirkliche Geschichte Deutschlands, keine Geschichte der Kämpfe um demokratische Revolution entgegenstellen konnte. Sie war auch nicht imstande, die weltanschaulichen Grundlagen dieser Geschichtslegenden wirksam zu bekämpfen. Der erkenntnistheoretisch agnostizistische, ethisch-sozial-postulative Charakter des hier vorherrschenden Neukantianismus erwies sich hierzu als ebenso unfähig wie die ab und zu aus dem Westen importierte Soziologie. So wuchs die ganze deutsche Jugend ohne demokratische Tradition auf. Franz Mehring ist der einzige deutsche Historiker, der gegen diese Legendenfabrikation energisch auftrat und in diesem Kampf sich große Verdienste erwarb. Aber seine Bemühungen bleiben ebenfalls isoliert, und zwar in steigendem Maße infolge der Herrschaft des Reformismus in der deutschen Sozialdemokratie. So werden die demokratischen Traditionen in Deutschland immer wurzelloser. Die später auftretenden isolierten demokratischen Publizisten haben zumeist schon so wenig wirklichen Kontakt mit der deutschen Geschichte, dass sie von der Reaktion künstlich geschaffenen Gegensatz zwischen dem angeblich urwüchsig deutschen Charakter, der verfehlten Entwicklung ihres Vaterlandes und der Demokratie als westlicher Importware oft unbesehen und unkritisch übernehmen und nur mit umgekehrtem Vorzeichen, das heißt sich zum undeutschen Westen bekennend, anwenden. Das verstärkt naturgemäß noch mehr ihre ideologische und politische Isolierung in Deutschland. Nur die Arbeiterbewegung hätte hier ein Zentrum des politischen und ideologischen Widerstands bieten können, so wie es die Neue Rheinische Zeitung 1848-49 tat, so wie Lenin und die Bolschewiki diese Arbeit für Russland leisteten. Aber auch in der Arbeiterbewegung wirken sich die allgemeinen Entwicklungstendenzen Deutschlands aus. Vor der Bismarckschen Vollendung der nationalen Einheit war es selbstverständlich, dass die Zentralfrage der demokratischen Revolution zum wesentlichen Spaltungsgrund der entstehenden Arbeiterbewegung wurde. Einerseits vertraten Lassalle und nach ihm Schweitzer den preußisch-bonapartistischen Weg. Hier wirken sich die ungünstigen Umstände der deutschen Entwicklung verhängnisvoll aus. Lassalle, mit dem die Massenbewegung der Arbeiterklasse nach der Niederlage der Revolution von 1848 begann, stand viel stärker, als dies in den Geschichten der deutschen Arbeiterbewegung dargestellt wird, unter dem ideologischen Einfluss der herrschenden bonapartistischen Tendenz. Seine persönliche und politische Annäherung an Bismarck in seinen letzten Lebensjahren ist keineswegs eine zufällige Verirrung, wie sie oft ausgelegt wurde. Sie ist vielmehr die notwendige logische Folge seiner ganzen philosophischen und politischen Position. Lassalle übernahm völlig kritiklos von Hegel den reaktionär-idealistischen Gedanken des Primats des Staates vor der Wirtschaft und wandte ihn mechanisch auf die Befreiungsbewegung des Proletariats an. Damit lehnte er alle jene Formen der Arbeiterbewegung ab, die durch Selbstständigkeit des Proletariats zu einem Kampf um demokratische Ellenbogenfreiheit, zu einem demokratischen Zusammenstoß mit dem preußischen bonapartistischen bürokratischen Staat hätte führen können. Die Arbeiter sollten auch ökonomisch ihre Befreiung vom preußischen Staat, vom Staat Bismarcks erwarten. Die einseitige Hervorhebung des allgemeinen Wahlrechts als zentraler Forderung erhielt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine bonapartistische Betonung, umso mehr, als die innere Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins mit ihrer Kombination einer persönlichen Diktatur Lassalles und gelegentlicher Referendumabstimmungen des souveränen Volkes ebenfalls einen stark bonapartistischen Charakter aufwies. Lassalle konnte die Statuten seines Reiches, wie er sich selbst ausdrückte, an Bismarck mit der Bemerkung schicken, dass dieser ihm um sie vielleicht beneiden dürfte. Dass nun auf diesem Boden Lassalle sogar bis zum sozialen Königtum, bis zur direkten Unterstützung der Bismarckschen Einheitspolitik weiterschritt, ist nicht weiter verwunderlich. Wilhelm Liebknecht, der unter dem Einfluss von Marx und Engels die Fehler Lassalles in seiner Schule erkannte und kritisierte, vermochte indessen auch nicht, die richtige Linie durchzuhalten. Er geriet sehr oft unter den ideologischen Einfluss der süddeutsch-demokratisch-kleinbürgerlichen Tendenzen und stellte der Bismarckschen Lösung und ihrer Lassalleschen Verteidigung nicht die alte revolutionär-demokratische Linie der Neuen Rheinischen Zeitung gegenüber, sondern einen kleinbürgerlich-demokratischen Föderalismus süddeutschen antipreußischen Charakters. Im Verlauf der späteren Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung wirkte sich der erstarkte Reformismus auch in dieser Frage aus. Engels kritisierte in dieser Hinsicht mit rücksichtsloser Schärfe die opportunistischen Fehler des Erfurter Programms. Vor allem hebt er hervor, was diesem Programm fehlt: die Forderung des entschlossenen Kampfes um die wirkliche Demokratisierung Deutschlands, um eine revolutionär-demokratische Vollendung der nationalen Einigung, die in der Bismarckschen Lösung reaktionär war und deswegen unvollendet blieb. Nach Engels Tod wird der Reformismus immer stärker und gerät damit immer mehr ins Schlepptau der kompromisslerischen liberalen Bourgeoisie. Der wirkliche Kampf um die radikale Demokratisierung Deutschlands, um die ideologische und politische Unterstützung revolutionär-demokratischer Bewegungen, findet immer weniger Anklang in der deutschen Sozialdemokratie. Die Isoliertheit Franz Mehrings, des einzigen konsequenten Vertreters solcher Tradition, ist nicht zuletzt auf diese Lage zurückzuführen. Und diese reformistische Verzerrung des Marxismus bestrengt sich nicht nur auf den offenen opportunistischen rechten Flügel, der sogar bis zur Unterstützung des Kolonialimperialismus ging, sondern erfasst auch das sogenannte marxistische Zentrum, das sich unter allgemeinen revolutionären Phrasen sehr realpolitisch mit dem bestehenden Zustand Deutschlands abfand. Auf diese Weise konnte die deutsche Arbeiterbewegung keine Sammelstätte, keine Anziehungskraft für die sich sporadisch zeigenden demokratischen Kräfte werden, konnte diese nicht erziehen und leiten. Und in Opposition gegen die opportunistischen Tendenzen des Reformismus verfielen große Teile der linken Opposition in eine sektiererische Haltung zu den Problemen der bürgerlichen Demokratie und insbesondere zur nationalen Frage. Ein wichtiger Grund, weshalb von ihnen und später im Kriege vom Spartakusbund kein solcher Einfluss ausgehen konnte wie in Russland von den Bolschewiki. Unter solchen Umständen erfolgt in Deutschland der Eintritt in die imperialistische Epoche. Wie bekannt wird sie von einem großen ökonomischen Aufschwung, von einer außerordentlich starken Konzentration des Kapitals und so weiter begleitet. Deutschland wird zum europäisch führenden Staat des Imperialismus. Zugleich zu dem aggressivsten imperialistischen Staat, der am ungestümtesten auf die Neuaufteilung der Welt drängt. Dieser Charakter des deutschen Imperialismus ist wiederum eine Folge der verspäteten, aber sehr raschen kapitalistischen Entwicklung. Als Deutschland zu einer kapitalistischen Großmacht wurde, näherte sich die Aufteilung der Kolonialwelt bereits ihrem Ende, so dass das imperialistische Deutschland ein seinem ökonomischen Gewicht entsprechendes Kolonialreich nur auf der Grundlage der Aggression, nur durch Wegnahme von Kolonien zustande bringen konnte. Darum entstand in Deutschland ein besonders hungriger, beutelüsterner, aggressiver, auf die Neuaufteilung der Kolonien und Interessensphären vehement und rücksichtslos drängender Imperialismus. Diese ökonomische Lage kontrastiert sehr merkwürdig zu der großen demokratisch-politischen Unreife des deutschen Volkes in dieser Periode. Aber diese Unreife ist nicht nur ein äußerst wichtiges politisches Faktum, hat nicht nur zur Folge, dass die sprunghafte und abenteuerhafte Außenpolitik Wilhelm II. Ohne große Reibungen im Inneren sich durchsetzen konnte, sondern hat auch für unser Problem wichtige ideologische Folgen. Kein Zustand ist je stabil. Er muss sich nach vorwärts oder rückwärts weiterbewegen. Und da eine fortschrittlich-demokratische Weiterentwicklung des deutschen Volkes in der imperialistischen Periode aus den geschilderten Gründen nicht erfolgte, musste eine weitere Rückentwicklung einsetzen. Diese hängt mit einer allgemeinen politisch-ideologischen Tendenz der imperialistischen Periode im internationalen Maßstab zusammen. In dieser herrscht einerseits eine weitgehend allgemeine antidemokratische Tendenz. Andererseits entsteht notwendigerweise unter den Bedingungen des Imperialismus dort, wo eine bürgerliche Demokratie besteht, eine gewisse Enttäuschung der Massen und ihrer ideologischen Wortführer an der Demokratie wegen ihrer de facto geringen Macht der geheimen Exekutive der Bourgeoisie gegenüber, wegen der mit ihr im Kapitalismus notwendig verbundenen Korruption, wegen bestimmter antidemokratischer Erscheinungen, die mit ihr im Kapitalismus notwendig verknüpft sind, Wahlapparate und so weiter. Darum ist es keineswegs zufällig, dass gerade in den demokratischen Ländern eine breite Kritik an der Demokratie einsetzt, die von offen reaktionären Richtungen bis in die Arbeiterbewegungen hineinreicht. Syndikalismus in den romanischen Ländern. Die allgemeine Tendenz dieser Kritik ist zweifellos eine romantisch-reaktionäre. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass in ihr oft eine berechtigte Enttäuschung an der bürgerlichen Demokratie, ein enttäuschtes und zuweilen relativ vorwärtsweisendes Erlebnis der sozialen Grenzen der bürgerlichen Demokratie steckt. Man denke an Anatole France' Spott über die demokratische Gleichheit vor dem Gesetz, die den Armen und den Reichen gleichermaßen majestätisch verbietet, des Nachts unter Brücken zu schlafen. Wohlgemerkt, Anatole France war, als er dies schrieb, vom Sozialismus noch weit entfernt. Gerade darum ist sein Ausspruch charakteristisch für diese, die Demokratie kritisierende Stimmung der fortschrittlichen intellektuellen Kreise des Westens. Eine charakteristische Mischung von richtiger Kritik und verworren reaktionären Tendenzen kann man auch bei Shaw beobachten. Die komplizierteste und zeitweilig einflussreichste Mischung dieser Tendenz erschien in G. Sorel, dem Ideologen des Syndikalismus. Diese Tendenzen hatten besonders in ihren reaktionären Schattierungen eine tiefgehende und wichtige Wirkung auf die deutsche Intelligenz der imperialistischen Periode. Als sie jedoch in Deutschland rezipiert wurden, haben sie eine tiefgreifende soziale Wandlung erhalten. Denn im Westen waren sie ein Ausdruck der Enttäuschung über die bereits errungene bestehende bürgerliche Demokratie, während sie in Deutschland zu einem Hindernis ihrer Erringung, zu einem Verzicht auf den entschiedenen Kampf um sie geworden sind. Diese Tendenzen vermischen sich in Deutschland mit der alten offiziellen Propaganda der Bismarck-Periode, die in der Rückständigkeit Deutschlands den Ausdruck des deutschen Wesens, des spezifisch Deutschen in Geschichte, Soziologie und so weiter fand und propagierte. In der Bismarck-Periode wehrte sich die demokratische, ja teilweise auch noch die liberale Intelligenz gegen eine solche Auffassung der Gesellschaft und der Geschichte, wie zum Beispiel Virchow, Mommsen und so weiter. Freilich innerlich schwach und nach außen wirkungslos. Indem jetzt die Kritik der Demokratie als eine fortgeschrittene westliche Geistestendenz in Deutschland rezipiert wurde, entstand mit anderen historischen und ideologischen Begründungen letzten Endes eine Kapitulation vor jenen Ideologien, die den Kampf um die Demokratie abschwächten, ihr den ideologischen und politischen Schwung nahmen. Man denke, um nur ein bezeichnendes Beispiel anzuführen, an den bedeutendsten deutschen bürgerlichen Soziologen und Historiker der wilhelminischen Periode, an Max Weber. Weber war aus patriotischen Gründen gegen das wilhelminische System, dessen Dilettantismus, dessen Unfähigkeit, mit der französischen oder englischen Demokratie diplomatisch zu konkurrieren, er klar einsah. Er wurde dementsprechend ein immer entschiedenerer Anhänger der Demokratisierung Deutschlands. Da aber sein Denken von dieser westlichen, enttäuschten Kritik an der Demokratie tief durchdrungen war, war diese für ihn nur ein kleineres Übel dem bestehenden System gegenüber. Ähnliche Widersprüche kann man bei anderen Politikern und Denkern dieser Zeit, freilich bei jedem in verschiedener Weise, etwa bei F. Naumann und so weiter, beobachten. Es ist klar, dass auf solcher ideologischen Grundlage keine radikale bürgerlich-demokratische Geistesrichtung oder gar Partei entstehen konnte. Bei Naumann ist dieses Umschlagen von linker Kritik in rechte Prinzipien und rechte Praxis besonders augenfällig. So entsteht in der führenden deutschen Intelligenz der wilhelminischen Periode eine Reproduktion der deutschen Misere auf höherer Stufenleiter. Bei den meisten letzten Endes ein Philistertum ohne wirkliche öffentliche Interessen. Indem die westliche Kritik der Demokratie bei den meisten dazu führt, in der undemokratischen deutschen Entwicklung etwas Besonderes zu erblicken, eine höhere Stufe gegenüber der problematischen, undemokratischen Demokratie des Westens, entsteht eine spießerlich-literatenhafte Kapitulationsstimmung dem bestehenden politischen System Deutschlands gegenüber, sehr oft ein snobistisches Aristokratentum, das bei einer zuweilen scharfen oft sogar geistreichen und treffenden Kritik des Bürgertums und der bürgerlichen Kultur, sich vor den adeligen Bürokraten und Offizieren des wilhelminischen Systems tief verbeugt. Dass den undemokratischen Apparat dieses Systems mit seinen halbfeudalen Überresten idealisiert. Besonders deutlich sind diese Tendenzen bei dem geistvollen Satiriker Sternheim und dem demokratischen Politiker Rathenau sichtbar. Natürlich enthält auch eine solche rechte Kritik der bürgerlichen Demokratie des Westens bestimmte Elemente der Wahrheit. Vor allem sind viele Tatsachen, die gegen den westlich undemokratischen Charakter der westlichen Demokratien angeführt werden, an sich richtig. Jedoch gerade in dieser Frage ist eine zutreffende Kritik nur von links möglich. Es genügt auf Anatole France hinzuweisen. Schon in seinem Jugendwerk findet man scharf satirische Beobachtungen und Bemerkungen über die Demokratie der Dritten Republik. Aber erst als er infolge der Erfahrung der Dreyfus-Affäre sich in sozialistischer Richtung zu entwickeln begann, wird diese Kritik zu einem organischen und vorwärtsweisenden Teil seiner Gestaltung von Gesellschaft und Geschichte. Mutatis mutandis kann eine ähnliche Tendenz bei Thomas Mann aufgezeigt werden. Die berechtigten Momente einer solchen Kritik der bürgerlichen Demokratie sind in den Betrachtungen eines Unpolitischen noch vom romantischen Antikapitalismus deutscher Art verdeckt und verdreht. Als Thomas Mann dann in der Weimarer Periode seine wirkliche Wendung in demokratischer Richtung vollzog, konnte auch seine Skepsis der westlichen bürgerlichen Demokratie gegenüber für sein Schaffen fruchtbar werden, so zum Beispiel in der Gestaltung von Settembrini, Zauberberg, wo die ironische Kritik der typischen Borniertheit der bürgerlichen Demokratie, ihrer völligen Unfähigkeit, die grundlegenden, die sozialen Fragen der modernen Gesellschaft zu lösen, sich in der ständigen Betonung von Settembrinis relativer Fortschrittlichkeit im Vergleich zum mystifizierenden Präfaschismus Naftas und zu der apolitischen Trägheit Hans Castorps vereinigt. Auch das Idealisieren der Kompetenz, Sachkenntnis, Unparteilichkeit und so weiter der Bürokratie im Gegensatz zum Dilettantismus der Parteipolitiker und des Parlaments ist eine allgemeine Tendenz der westeuropäischen antidemokratischen Strömungen. Ich führe als Beispiel nur Faguet ein. In ihr kommt der reaktionäre Charakter dieser Richtung sehr deutlich zum Ausdruck. Manchmal bewusst, freilich zumeist unbewusst, sind die Schriftsteller, die solches verkünden, Handlanger des imperialistischen Finanzkapitals, das durch seine kleinen Ausschüsse, durch seine von Wahlen und Ministerwechsel unabhängig gemachten Vertrauensleute das kontinuierliche Durchsetzen seiner spezifischen Interessen erstrebt und sehr oft erreicht. Man denke an die inneren Machtverhältnisse in den Ministerien des Äußeren, an die oft wechselnden parlamentarischen Leiter und die bleibenden Staatssekretäre, Hauptreferenten und so weiter in den westeuropäisch-bürgerlich-demokratischen Ländern. Dadurch, dass diese Tendenz im noch nicht demokratischen Deutschland auftaucht, verstärkt sie ideologisch den erfolgreichen Widerstand der kaiserlichen und der preußischen Zivil- und Militärbürokratie gegen jeden Versuch eines fortschrittlichen Umbaus der staatlichen Institutionen. Der Scheinparlamentarismus entartet zur vollendeten Machtlosigkeit. Diese, seine notwendige, offenkundige Unfruchtbarkeit wird aber nicht zum Motiv für eine demokratische Weiterbildung, sondern führt, im Gegenteil, zu seiner weiteren Erstarrung und Fixierung, zur Steigerung dieser Impotenz. Das imperialistische Finanzkapital Deutschlands vermag selbstverständlich diese Lage ebenso auszunutzen wie das westeuropäische den Parlamentarismus. Für die deutsche Entwicklung bedeutet jedoch diese Konstellation das Hineinwachsen der Überreste der deutschen Misere in einen besonders reaktionären, durch keinerlei demokratische Kontrolle gestörten Imperialismus. Besonders verheerend wirkt sich diese Entwicklungstendenz in Deutschland darum aus, weil dadurch die alte Servilität des Durchschnittlichen und auch des geistig und moralisch hochentwickelten Intellektuellen nicht nur aufbewahrt bleibt, sondern noch eine neue ideologische Weihe erhält. Die Überreste des Absolutismus, die vom Bismarckschen Bonapartismus zugleich konserviert und modernisiert wurden, haben in der politisch-moralischen Geisteskultur der Beamtenseele eine besondere Stütze. Der Bürokrat betrachtet es als seinen besonderen Standesstolz, die Verfügungen der höheren Instanz technisch vollkommen durchzuführen, auch wenn er mit ihnen inhaltlich nicht einverstanden ist. Und dieser Geist, der in Ländern mit alten demokratischen Traditionen sich auf das Beamtentum im engsten Sinne beschränkt, ist in Deutschland weit über die Bürokratie hinaus verbreitet. Sich den Entscheidungen der Obrigkeit bedingungslos zu beugen, wird als besondere deutsche Tugend betrachtet, im Gegensatz zu den westlich-demokratisch freieren Anschauungen und immer stärker als Kennzeichen einer sozial höheren Stufe verherrlicht. Selbst Bismarck, der persönlich und institutionell dieses Hinüberwachsen der politischen gesellschaftlichen Miserabilität aus dem Kleinstaatendasein in die vereinte, machtvolle Nation, dieses Perennieren der Nullität der öffentlichen Meinung mächtig förderte, kritisiert gelegentlich den deutschen Mangel an Zivilcourage. Aus den hier angedeuteten Gründen entartet diese Tendenz in der wilhelminischen Periode geradezu einem Byzantinismus der Intelligenz, in eine nach außen prahlerische, nach innen kriecherische Servilität breitester Mittelschichten.